Ein Ende der 90er Jahre erschienenes Buch für christliche Jugendliche war Ungeküsst und doch kein Frosch. Warum sich warten lohnt, radikale Einstellung zum Thema Nummer 1, so der Titel. Dieses Buch ist von dem amerikanischen Pastor Joshua Harris. Es hatte großen Einfluss auf das Leben von jungen, von jugendlichen Christen in Reinheit und Heiligkeit vor Gott zu leben, vor Jesus zu leben. 2019 gab der Autor bekannt, nach den Richtlinien, die ich habe, um einen Christen zu definieren, bin ich kein Christ mehr. Er ließ sich nach 20 Jahren Ehe scheiden und entschuldigte sich für seine Aussagen in dem Buch bei der LGBTQ-Community, also bei Lesben, Schwulen, Homosexuellen, Bisexuellen und welche Sexualitäten es heute auch noch alles gibt. Ich kenne nur zwei. Idea Spektrum berichtete am 13.10.2022, dass der Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde München-Mitte, Matthias Lohmann, scharfe Kritik an theologischen Fehlentwicklungen und Irrlehren in christlichen Gemeinden geübt hatte. Bei Gesprächen zum Thema Homosexualität sei Lohmann mit der Aussage konfrontiert worden, dass diejenigen, die aufgrund ihrer biblischen Überzeugungen praktizierte Homosexualität als Sünde bezeichnen, selber Sünder sind, weil sie sich der Diskriminierung schuldig machen. Nach den Worten von Lohmann ist eine solche Sicht komplett verdreht. Es geht letztlich um die Frage, ob die Bibel Autorität hat und in unsere Zeit spricht. Wenn schon bei christlichen Gemeinschaften der Hinweis auf eine Sünde selbst als Sünde gewertet werde und somit sündiges Verhalten schweigend toleriert wird, ja sogar toleriert werden muss, man will ja kein Sünder sein, und wenn langjährige Pastoren wie Joshua Harris ihre Ansichten ändern, sich den Strömungen der Welt anpassen, warum sollte das dann nicht auch ein einfacher Christ tun? Wie kann man denn wissen, was richtig oder falsch ist, wenn die Lehrer es selber nicht wissen? Sollte ich dann überhaupt an Gott glauben, wenn ich doch eigentlich nicht glauben muss? Warum brauche ich Gott? Ich habe doch alles. Oder leidet unter uns irgendjemand echten Mangel? Hat schon mal ein paar Tage hintereinander Hunger geschoben, weil er nichts zu essen hatte? Nein, wir sind doch versorgt. Warum brauche ich Gott? Israel, das Volk Gottes, wusste genau über Gott Bescheid und hat Gottes Wirken und Eingreifen in ihrer Geschichte immer wieder erlebt. Und doch wandten sie sich auch immer wieder von Gott ab. Es waren die gleichen Gründe wie heute. Sie hatten alles, ihnen ging es gut und doch keine Gotterkenntnis. Hosea 2,10 schreibt: Sie erkannten ja nicht, dass ich es war, der ihr das Korn, den Most und das Öl gab und ihr das Silber und Gold mehrte, das sie für den Baal verwendet haben. Mit ihr ist zwar Gomer gemeint, aber Gomer war ein Hinweis auf Israel. Ich habe da schon drüber gesprochen. Gottes barmherzige Treue wurde zur Selbstverständlichkeit und sie vergaßen, damals wie heute, dass alles von ihm kommt und dass alles ohne ihn nicht nur nicht wäre, sondern auch nichts wäre. Gott gibt allen Dingen eigentlich erst den rechten Wert. Doch wie kommt es so weit, dass man sich von Gott abwendet? Im Einzelnen mögen es viele Ursachen sein. Aber letztlich gibt es eine, ich will es mal sagen, Urursache. Eins, auf das alles zurückzuführen ist. Und das ist Gottlosigkeit. Und darum geht es auch in der heutigen Textstelle. Ich möchte uns Kapitel 4 aus Hosea lesen. Kapitel 4, 1 bis 11. Hört das Wort des Herrn, ihr Kinder Israels. Denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, weil es keine Wahrheit, keine Liebe und keine Gotteserkenntnis im Land gibt. Fluchen und Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen hat Überhand genommen und Blutschuld reiht sich an Blutschuld. Darum trauert das Land und alle müssen verschmachten, die darin wohnen, die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und auch die Fische im Meer werden dahingerafft. Doch niemand soll rechten mit keiner soll und keiner soll tadeln, denn dein Volk ist wie die, welche mit dem Priester rechten. Und so wirst du bei Tag straucheln und auch der Prophet wird mit dir straucheln bei Nacht. Und ich will deine Mutter vertilgen. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis, denn du hast die Erkenntnis verworfen. Darum will auch ich dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist, und weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will auch ich deine Kinder vergessen. Je mehr sie wurden, desto mehr sündigten sie gegen mich. Darum will ich ihre Ehre in Schande verwandeln. Von der Sünde meines Volkes nähren sie sich und sind gierig nach ihren Missetaten. Aber es soll dem Volk ergehen wie dem Priester. Ich werde ihren Wandel an ihnen heimsuchen und ihnen ihre Taten vergelten. Sie werden essen und nicht satt werden, Hurerei treiben und sich nicht vermehren. Denn sie haben davon abgelassen, auf den Herrn zu achten. Hurerei, Wein und Most rauben den Verstand. In den ersten drei Kapiteln des Hosea-Buches lasen wir, dass Hosea mit der Heirat Gomer, einer Ehebrecherin, den Kindern Israels ihr Verhalten Gott gegenüber zeigen sollte. Ihr Gott war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ihm waren sie untreu geworden, sind anderen Göttern nachgelaufen, die ihnen nichts brachten. Doch so wie Hosea Gomer immer wieder nachging und sie zurückholte, ging auch Gott seinem Volk nach, um sie wieder zur Umkehr, zur Buße zu bewegen. Ja, letztendlich, um sie zurückzukaufen. Von Kapitel 4, 1 an wird nichts mehr aus dem Leben Hoseas und Gomers berichtet, sondern nur noch seine Predigt. Und mit Kapitel 4 beginnt der zweite Teil des Buches. Und er besteht aus zwei Gerichtsreden, die mit einer Heilsrede enden. Wir haben gemerkt, Heilsrede war hier nicht, also wir haben das Ende der Gerichtsrede noch nicht erreicht. Aber die Anklage in diesem Kapitel lautet fehlende Erkenntnis Gottes und die daraus resultierende Gottlosigkeit. Gottlosigkeit bedeutet nicht, dass man Gott nicht kennt, weil man nie etwas von ihm gehört hat, beziehungsweise ein falsches Bild von ihm hat. Gottlosigkeit bedeutet, von Gott zu wissen und ihn trotzdem ablehnen. Seinen Auftrag nicht nachkommen, seinen Willen bewusst zu ignorieren. Und deshalb passt dieser Rechtsstreit auch in unsere heutige Zeit. Es ist immer noch die gleiche Anklage wegen einer Straftat, es ist immer noch die gleiche Ursache der Straftat und der dritte Punkt, es ist immer noch der gleiche Fluch der Straftat. Heute wie damals richtet sich das Wort an Menschen, die Gott kennen sollten, weil sie die Möglichkeit haben. Wir haben die Möglichkeit. So wie Israel damals. Hosea beginnt die Gerichtsrede in 4.1 mit der Formel: Hört das Wort des Herrn. Und dann werden die Adressaten genannt. Der Aufruf ist in der semitischen Sprache und Kultur als Redeeinleitung bekannt. Das heißt, der Herold begann so seine Rede, wenn er im Tor etwas verkündigte. Und so begann auch Hosea seine Rede. An einem öffentlichen Platz, vor einem Tempel, im Stadttor, wo auch immer. Aber Hosea sprach zum Volk, weil er den Auftrag Gottes dazu hatte. Auf das Hört folgt dann die Begründung. Und hier mit den Worten: Denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes. Israel wird somit vom Herrn und seinem Propheten Hosea vor Gericht gezogen und angeklagt. Dieser Rechtsstreit gilt nicht nur einer gewissen Gruppe, sondern er gilt allen Bewohnern des Landes, allen Kindern Israels. Alle Stämme Israels sind damit gemeint. Nicht nur das Nordreich, sondern auch Juda. Sie sollen Gottes Wort hören, denn darum geht es in diesem Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes. Eine andere Übersetzungsmöglichkeit wäre für Bewohner des Landes auch Bewohner der Erde. Denn das hebräische Wort Eres kann Land oder Erde bedeuten. Weil die Israeliten angesprochen sind, wird es sich auch in erster Linie um ihr Land handeln. Aber der ganze Erdkreis darf sich angesprochen fühlen. Denn in Vers 4,3, da lesen wir, dass die ganze Erde unter dem Fluch zu leiden hat. Die ganze Erde. Tiere ebenso wie Pflanzen, selbst die Fische im Meer. Israel ist aber kein Einzelfall, sondern Israel ist hier ein Präzedenzfall. Denn Paulus schreibt ja in seinem Brief an die Römer 1,21, denn obgleich sie Gott erkannt haben, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihn nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Die Anklagepunkte, die Hosea vorbringt, sind keine Wahrheit, keine Liebe und keine Gotteserkenntnis. Merken wir, das sind absolute Sachen. Es ist nicht so, dass etwas fehlt, dass nicht genügend da ist. Ein kleines habe ich wider dich, du hast die erste Liebe vergessen, aber vieles hast du gut gemacht. Das lesen wir hier nicht. Keine Wahrheit, keine Liebe, keine Gotteserkenntnis. Sie fehlen vollkommen. Der einzelne Hörer wird sagen, ja, aber so ein paar gute Taten, die waren doch da. Ja, sicher. Aber die Herzenseinstellung zu Gott, die innere Einstellung, sie war grundverkehrt. Wahrheit. Wahrheit kann auch mit Treue übersetzt werden. Und beides fehlte dem Volk. Wahrheit und Treue. Sie sind Gott untreu geworden. Und das nicht nur einmal, sondern immer wieder, was ja auch das Verhalten Gomas widerspiegelt. Gott dagegen hat sich von ihnen nie abgewandt. Er ist treu. Wenn dem Volk Israel etwas zustieß, war es Züchtigung, damit sie wieder an ihn gedachten. Richter Kapitel 2 beschreibt den Ablauf der ganzen folgenden Kapitel des Richterbuches. Können wir einmal zu Hause nachlesen. Aber Wahrheit konnte auch nicht unter ihnen, den Israeliten, sein. Denn Gott ist die Wahrheit. Und ihn hatten sie durch falsche Götter ersetzt. Wie kann es da noch, jetzt fast gesagt, echte Wahrheit geben? Also, was kann dann noch wahr sein? Jeder ist sich, wie er es mag. Für Liebe steht das hebräische Wort Hesed, was mild, sanft sein, sich beschämen, sich beschimpfen lassen bedeutet. Das ist schon eine komische Zusammenstellung, ja? Mild und sanft sein, okay. Sich beschämen, sich beschimpfen lassen? Also mit romantischen, humanitären Gemeinschaftssinn hat das aber nichts zu tun. und seinem Sinn entsprechend kommt Hesed oft in Zusammenhang mit Treue vor. Liebe im Sinne von Hesed ist also der Wille, sich von anderen nicht trennen zu lassen, selbst wenn er einen blamiert oder gar beschimpft. Diese Liebe, die trotz aller Belastung treu bleibt, hat ihren Grund im Bund mit Gott. Gott hat diese Liebe erfüllt. Denn wie oft wurde er beschimpft, blamiert und hat sich doch zu seinem Volk gehalten, auch zu uns. Das nächste ist letztlich Erkenntnis Gottes. Und die erwächst aus persönlicher Hingabe. Und das führt zum Gehorsam. Wie gesagt, das Nichtwissen um Gott, die fehlende Gotteserkenntnis ist Schuld, weil der Mensch dank der Offenbarung Gott erkennen könnte. Die fehlende Gotteserkenntnis ist die Wurzel allen Übels, weil der Mensch dank der Offenbarung Gott nicht erkennen will. Sie wollen ihn nicht erkennen als das, was er ist, als den Schöpfer aller Dinge, der alles vorbereitet hat, um den Menschen in die vollkommene Welt, in den Garten Eden zu setzen. Als den gnädigen Gott, der die Menschen nicht auslöschte, weil sie seine Gebote nicht hielten. Adam und Eva wurden nicht umgebracht. Auch ein kleiner Teil der Menschen, 8 Personen, wurden erhalten, als die Sintflut kam. Die Menschen erkennen Gott nicht als den liebenden Gott, der sein Volk aus der Sklaverei befreite und in der Wüste bewahrte. Auch wir sind aus der Sklaverei der Sünde befreit worden. Und wir leben in einer Wüste, wenn man so möchte. Es sind nicht überall Christen und christliche Taten. Und doch bewahrt uns der Herr. Ein Schreiber sagte, Gotterkenntnis ist nicht bloß Kunde seines Wesens und Willens, sondern auf Herzerfahrung ruhende Erkenntnis der göttlichen Liebe, Treue und Barmherzigkeit. Und solche Erkenntnis wirkt sich nicht nur in Gottesfurcht aus, sondern auch in der Liebe und Treue den Brüdern und Schwestern im Herrn gegenüber. Die Gotterkenntnis, die das Innerste ihres Wesens der Israeliten erfassen sollte, besaßen sie nicht. Das ist die Anklage des Herrn an sein Volk. Darum hat er einen Rechtsstreit mit den Kindern Israels. Die Folge davon sind falsche Handlungen, was Hosea in Vers 2 klarstellt. Israel vergeht sich gegen Gottes Gebote, die es am Sinai erhalten hatte. Fluchen oder Gottlästern, wie es Luther übersetzt, oder Meineid, das war die Tagesordnung. Selbst der Name Gottes wurde gelästert. Lügen, allgemeines Lügen, Ergebung heucheln, tatsächliches Leugnen, Gott verleugnen, war eine Tagesordnung. Morden meint das vorsätzliche Töten. Ich weiß nicht, was in Israel los war damals, aber wir wissen, dass Isabel, um den Garten zu bekommen, Nabat tötete. Wieder? Wie hieß er nochmal? Nabok, ne? Nabok. Ja, aber wir wissen, um welche Geschichte es geht. Können wir in Könige nachlesen. Stehlen heißt beiseite schaffen. Gott verbietet, Sachen und Personen zu stehlen. Manche Ausleger vermuten, dass in 2. Mose 20,13 der Menschendiebstahl gemeint sei, weil es sich wohl auf das 6. Gebot bezieht. Aber auch alles, was wir haben, alles Eigentum, das wir haben, ist von Gott geschenkt. Und Gott schützt es auch, wenn wir da vernünftig mit umgehen, zu seiner Ehre. Dass Hosea bei Bluttat nur an die Revolutionen dachte, die im Nordreich ständig stattgefunden haben, da ist ja kein König eines natürlichen Todes gestorben, ist nicht so gemeint. Denn er spricht das ganze Volk an, nicht nur eine Schicht. Da kommen wir gleich zu. In Hosea 4,1 wurde mehr auf die erste Seite der Tafel der Gebote, der 10 Gebote Bezug genommen, auf dem Umgang oder das Verhältnis zu Gott. Gott treu zu sein, ihn zu lieben. Nun geht es in Vers 2 um die Verpflichtung dem Menschen gegenüber, den zweiten Teil der 10 Gebote. Beides, Gottes und Nächstenliebe, gehören zusammen. Matthäus 22, 34, du sollst Gott lieben mit ganzem Herz, mit ganzem Verstand, mit ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Das zweite ist dem ersten gleich, sagt Jesus. Aber wo die Verbindung zu Gott verloren geht, wo man nicht mehr an ihn denkt, da gehen auch die mitmenschlichen Bande letztendlich verloren. Humanität ohne Divinität wird zu Bestialität, ist eventuell von Franz Grillparzer. Menschlichkeit ohne Göttlichkeit wird zur Grausamkeit, mit deutschen Wörtern. Die Kritik Hoseas ist also absolut, so wie man es auch bei Micha, seinem Zeitgenossen, lesen kann. Micha 7, 2 bis 3 möchte ich lesen. Der Getreue ist aus dem Land verschwunden und es ist kein Redlicher mehr unter den Menschen. Sie lauern alle auf Blut. Jeder jagt seinem Bruder mit Netzen. Zum Bösen brauchen sie beide Hände, um es ja recht gut zu machen. Der Fürst fordert und dem Richter ist es um den Lohn zu tun. Der Große sagt, wie er es haben will und danach drehen sie es. Und ebenso lesen wir bei Jesaja, auch ein Zeitgenosse Hoseas. 59, die Verse 4, 7 bis 8 möchte ich uns lesen. Keiner erhebt Klage mit Recht und keiner führt eine Rechtssache gemäß der Wahrheit. Man vertraut auf Nichtiges und redet Unwahres. Man geht mit Unheil schwanger und gebiert Frevel. Und Vers 7 und 8. Ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, um unschuldiges Blut zu vergießen. Sie hegen schlimme Absichten, Verwüstung und Zerstörung bezeichnen ihre Bahn. Den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist kein Recht in ihren Spuren. Sie machen sich krumme Pfade. Keiner, der darauf geht, kennt den Frieden. Und darum trauert das Land. Gott sagt nicht, dass er diese furchtbaren Folgen herbeigeführt hat, dass das Land verschmachten muss. Vielmehr setzt der Mensch mit aller Rücksichtslosigkeit, sein Leben zu verbessern und zu verlängern, Böses in die Welt. Wir sehen es in unserer Natur. Wie viele Arten sind ausgestorben, nur weil man irgendwo einen schönen Schrank stehen haben will, den der Nachbar auch hat und der andere auch, also muss ich das auch haben. Muss aus Teak sein, egal wo es herkommt. Was dabei kaputt geht, uninteressant. Aber hat zu Noahs Zeiten die Sintflut nur, in Anführungsstrichen, alles Irdische verdorben, also was auf der Erdoberfläche war, bis auf die, die in der Arche waren, so leiden selbst jetzt die Fische in den Meeren. Und wir sehen das auch und wir werden ständig in den Medien davor gewarnt. Überfischung der Meere, Quecksilber in den Abwässern und. Menschenwerk, nicht Gottes Werk. Schon in diesem Anfangsplädoyer reiht Hosea die Sünden der Menschen auf, die heute noch genauso oder eben schlimmer verübt werden. Fehlende Gotteserkenntnis führt zu fehlender Liebe, führt zu fehlender Wahrheit. Ja, Gott wird abgelehnt. Wenn Gott aber abgelehnt wird, wird auch sein Segen abgelehnt. Und was bleibt? Das ist Fluchen. Seine Wahrheit wird abgelehnt. Und was bleibt? Lügen. Gott ist das Leben. Und er wird abgelehnt. Und was bleibt, ist Morden. Er, der allen Reichtum hat, wird abgelehnt. Und was bleibt? Stehlen. Gott, der die Liebe ist, wird abgelehnt. Und was bleibt? Ehebrechen. Gott, bei dem Vergebung ist, wird abgelehnt. Und es reiht sich Blutschuld an Blutschuld. Merken wir, wie arrogant und hochmütig es ist, Gott abzulehnen und zu glauben, all dies bliebe ohne Folgen? Dass das Land trauert und alle verschmachten müssen, ist nicht die Strafe Gottes. Es ist die Folge der Sünde. Ohne Gottes Erkenntnis, ohne seine Liebe, können wir nur in Sünde verfallen. Und wenn wir der Sünde verfallen, dann verfallen wir letztendlich selbst. Und wir sehen diesen Verfall um uns herum. Flüche sind in einem Gespräch ganz normal. Lügen wird als alternative Wahrheit gesehen. Mord am ungeborenen Leben wird Schwangerschaftsabbruch genannt. Als ich die Zahlen mir gestern zu Gemüte geführt habe, ich werde sie hier nicht wiederholen. Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit, Erschleichen von staatlichen Unterstützung sind alles Formen von Stehlen. Macht doch jeder. Circa ein Drittel der Männer und Frauen begehen Ehebruch. Ein Drittel. Ich hätte es nicht geglaubt. Sind wir besser? Wie oft fluchst du, weil dir etwas nicht gelingt? Oder lügst, um besser dazustehen? Wie oft hast du schon in Gedanken die Ehe gebrochen, weil du eine andere Frau begehrtest? Oder weil du deinem Mann nicht den Respekt entgegengebracht hast, weil du denkst, ein anderer kann es besser? Als Israel in der Wüste Durst litt, fragten sie, ob Gott treu ist und er noch in ihrer Mitte wäre. Ihnen fehlte die Gotteserkenntnis. Sie hatten noch nicht begriffen, dass sie Gott nicht umkommen lassen würde. Anstatt ihn zu bitten, Wasser zu schenken, stritten sie mit Mose und fragten, warum er sie in die Wüste geführt hatten. Sie machten Mose so viele Vorwürfe, dass er Angst hatte, gesteinigt zu werden. Das Volk fürchtete in der Wüste zu verschmachten, weil Gott sich von ihnen abgewandt hätte. Jetzt verschmachtet das Land und ihre Bewohner, weil sie sich von Gott abgewandt haben. Jesaja 5, 12 bis 13 möchte ich lesen. Zither und Harfe, Pauke, Flöte und Wein gehören zu ihrem Gelage. Aber auf das Tun des Herrn schauen sie nicht, und das Werk seiner Hände sehen sie nicht. Darum wandert mein Volk in die Gefangenschaft aus Mangel an Erkenntnis. Seine Edlen leiden Hunger und seine Volksmenge verschmachtet vor Durst. Dabei war es gerade für Israel einfacher, Gottes Erkenntnis zu haben, als für die anderen Völker drumherum. Ein ganzer Stamm der Israeliten hatte nur den Auftrag, am Haus Gottes zu dienen, und damit war nicht nur die Stiftshütte oder der Tempel gemeint, sondern die ganze Gemeinschaft. Die Priester und Leviten dienten am Wort. Und in Nehemia 8,7 lesen wir davon, dass die Leviten das Wort, das Esra vorlas, auch erklärten. Die Priester hatten eine besondere Autorität. Der Mann aber, der so vermessen wäre, dass er dem Priester, der dort steht, um den Herrn, seinem Gott zu dienen, oder dem Richter nicht gehorcht, jener Mann soll sterben, so sollst du das Böse aus Israel ausrotten, sagt Gott in 5. Mose 17, 12. Aaron und seine Nachkommen hatten eine besondere Aufgabe, auch eine besondere Verantwortung, weil sie in der Beziehung zwischen Mensch und Gott vermitteln sollten. Aber das heißt nicht, dass sie alles tun und lassen konnten, was sie wollten. 3. Mose 10, 1-2. Aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer da vor dem Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer aus dem Herrn und verzehrte sie, so dass sie starben vor dem Herrn. Auch die Söhne Elis wurden wegen ihrer gotteslosen Amtsführung mit dem Tod bestraft. Wir sehen, die Ursache der Strafen letztendlich liegt in der falschen Lehre, die durch die Priester kommt. Das Volk sollte allerdings nicht mit den Priestern rechten, sie nicht richten. Zum einen, weil sie ja auch geschädigt waren durch die falsche Lehre und durch das falsche Vorbild der Priester, aber zum anderen auch, weil sie nicht besser waren als die Priesterschaft. Keiner sollte die Möglichkeit haben, die Schuld dem anderen in die Schuhe zu schieben, bei dem anderen zu suchen. Doch Gott kann und muss richten. Er ist ja auch betroffen, und zwar sehr direkt, von dem falschen Verhalten. Er ist verletzt, mehr als wir Menschen. Aber andererseits ist er auch so erhaben, dass er sich nie parteiisch verhalten würde. Parteiung gibt es bei Gott nicht. Kein Ansehen der Person. Der untreue Priester und der falsche Prophet werden wegen ihrer Sünde zu Fall kommen. Das falsche Prophetentum entstand im Nordreich in der Zeit nach David, als es zum guten Ton gehörte, einen Propheten zu haben. Und dieser sollte Gottes Weissagung weitergeben. Allerdings wollten die Könige nicht immer das wahre Wort hören. Sie wollten gute Sachen hören, von Erfolg und so weiter und nicht von Misserfolg in ihren Kriegen. Und was machte der Prophet, damit er seine Anstellung behielt? Er redete dem König nach dem Mund. Vergaß Gerichtspredigten und Bußaufrufe, wenn er dann überhaupt einen Auftrag von Gott hatte. Allerdings predigte er Heil und Frieden und Gelingen, berief sich auf Gottes Verheißungen, das ist immer ganz gut, auf Gottes Bundestreue, auf Gottes Gegenwart im Tempel, ohne den Auftrag davon zu haben. So, auf diese Art und Weise wurde verhindert, dass das Volk sich auf die gerichtsreife Zeit vorbereiten konnte, Buße tun konnte. Und so ist es auch heute, wenn wir das wahre Wort Gottes nicht predigen. Wir dürfen von seiner Liebe predigen und wir sollen es auch tun. Aber wir müssen auch von Gottes Zorn über die Sünde reden und es nicht einfach unter den Tisch kehren lassen, weil ja die Liebe so, so viel mehr wert ist. Wir stehen alle unter Gottes Zorn wegen unserer Sünden. Aber die, die die Vergebung durch Jesus Christus im Glauben angenommen haben, sie sind hindurch. Aber all die anderen eben noch nicht. Wir haben nicht das Recht, da nur von Liebe oder zu reden oder irgendetwas zu verschweigen, um der Liebe willen, um des Friedens willen. Der Vers 5 bezieht sich auf die Ereignisse, die den Söhnen Elis und Eli selbst widerfahren sind. Weil es keine Vergebung mehr geben konnte, mussten die beiden Söhne Elis sterben. Das heißt, es fällt der Priester am Tag. Auch Eli kommt um. Der Prophet fällt des Nachts. Eli hörte von dem Tod seiner Söhne, fiel vom Stuhl und starb. Das Verb fallen oder auch straucheln stimmt wörtlich mit der Geschichte überein. Der Priester Pinhas strauchelte und fällt in der Philisterschlacht, können wir in 1. Samuel nachlesen. Der Prophet wird ohnmächtig, fällt vom Stuhl, ich habe es erwähnt. Und am gleichen Tag verstummt die Mutter, die Frau des Pinhas. Sie stirbt bei der Geburt ihres ersten Sohnes, das heißt, als sie Mutter wird. Mit diesen Anspielungen auf die Familie Elis kündigt Hosea zugleich den damaligen Priestern von Bethel und dessen Familien sowie einen götzendienerischen Hofpropheten Tod und Verderben an. Und das innerhalb eines Tages. Das ist ein Fluchwort, das Gott über die Priesterschaft wahrmachen wird, wie es schon sein Vorgänger Amos mit ähnlichen Worten prophezeit hatte. Somit droht der damaligen Priesterdynastie das Ende, wie es denn auch die Priesterdynastie Elis bei der Priesterdynastie Elis erfolgt ist. Und Vers 6 bis 8 nennt die Ursache der Anklage und das Urteil. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis, denn du hast die Erkenntnis verworfen. Die Priesterschaft hat versagt. Sie wussten im Besonderen um Gottes Willen, da sie nicht viel anderes zu tun hatten, als sich mit der Schrift zu befassen, sie zu studieren und den Willen Gottes dem Volk kundzutun. Sie sollten von den Einkünften des Volkes leben, dem Zehnten. Zudem durften sie sich auch an bestimmten Opfern bedienen. Aber diese Privilegien reichten ihnen nicht. Anstatt das Volk wieder auf den rechten Weg zu führen, bereicherten sie sich an den Opfern. Und je mehr Missetaten es gab, und umso reicher wurden sie, wie wir in Vers 8 lesen. Die Priester, sie haben sich zahlenmäßig vermehrt. Und darin sahen sie Gottes Segen. Aber das hebräische Wort drückt auch aus, dass die Priesterschar erstarkt ist, mehr Ansehen, mehr Machtfülle bekam. Ihre Macht haben zugenommen, aber anstatt ihren Einfluss geltend zu machen, haben sie Kultstätten gebaut, haben sie mehr Opfer gebracht, waren reich geworden. Nicht nur die Priester, auch das Volk. Israel lebte zur Zeit Hoseas in verhältnismäßig guten Verhältnissen. Es gab eine blühende Wirtschaft und einen regen Handel mit den Kanaanitern. Aber anstatt, wie gesagt, dass die Priester ihren Einfluss zum Wohle des Volkes und zu Gottes Ehre einsetzten, haben sich sie noch mehr versündigt, haben noch mehr das Ziel verfehlt. Das Ziel des Lebens wird verfehlt, wenn wir Gott und seine Befehle nicht suchen und ihn nicht lieben. Und das war hier der Fall. Die besondere Ehre, die sie ja hatten bei dem Volk als Vermittler Gottes, haben sie selbst in Schande vertauscht. Sie haben sich Kulte geschaffen ohne Ewigkeitswert. Anstatt echte Schätze, unzerstörbare Schätze, bei Gott zu sammeln, haben sie sich Schätze der Erde aufgehäuft. Das Urteil über die Priesterschaft, über diese falsche Priesterschaft, ist gefällt. Doch nicht nur die Generationen der Priester fallen unter dieses Gerichtsurteil, sondern auch die Kinder, denn ihnen wurde ja auch keine Gotteserkenntnis vermittelt. Das heißt aber nicht, dass sie ungerechterweise unter das Urteil fallen. Denn es gab ja immer noch echte Propheten, Hosea, Micha, Amos, Jesaja, Jeremia, sie alle verkündigten ja das wahre Wort Gottes. An sie konnte man sich halten, nur war es schwerer. Es war an dem Volk zu prüfen, was die Priesterschaft machte. Gott hat keine geheimen Lehren ins Leben gerufen, als er Mose die Gebote gab, im Gegenteil. Er sonderte die Leviten und die Priester aus, seinen Willen dem Volk zu vermitteln. Das war eine hohe Verantwortung, ist auch heute noch eine hohe Verantwortung. Aber sie bringt auch Privilegien und Ansehen. Das Priester Bischofstum des Nordreiches scheiterte aber von Anfang an, da sie Götzenbilder aufstellten und das Volk eben nicht in der Wahrheit Gottes unterrichteten. Das Priestertum ist auf die Gemeinde übergegangen. Und da insbesondere eben auf die Hirten und Lehrer. Sicher kann man etwas missverstehen, vielleicht sogar mal eine falsche Lehre publizieren. Aber wehe denen, die es absichtlich tun, um ihr Ansehen, ihren Reichtum zu mehren. Wir sind in der besonderen Situation, das Wort Gottes frei zu predigen, es unterrichten zu können, unterrichtet zu werden. Doch müssen wir anhand der Schrift, die uns ja auch zur Verfügung steht, die Lehre prüfen und auch die Lehrer. Denn wie ich schon in der Einleitung gesagt habe, wird die Lehre gerade über die Sünde immer mehr verwässert und verharmlost. Sicher, die Liebe deckt zu, aber Hosea 7,1 lesen wir, wenn ich Israel heilen will, so offenbaren sich Ephraims Schuld und die Übel Samarias, denn sie verüben Betrug und der Dieb dringt ein und Räuberbanden plündern draußen. Das Übel muss offenbar werden, damit es geheilt werden kann. Ich weiß nicht, ob Andreas so im verdeckten Bereich alles operieren kann, im Dunkeln zum Beispiel. Schwierig, oder? Das ein oder andere geht, weil man sowieso nicht reingucken kann, aber es ist nicht schön. Weil das Volk aber genauso gewandelt hat wie die Priester, wird Gott in seiner Gerechtigkeit auch sie so genau belohnen. Den Fluch der Straftat, Punkt 3. Dem Volk soll es wie den Priestern ergehen, den Priestern wie das Volk. Gott warnte auch das Volk, nachdem er mit den Priestern so hart ins Gericht gegangen ist. Lesen wir ab Vers 9. Nachdem die Priester getadelt sind, kommt eben das Volk an die Reihe, von oben nach unten. Es hat keinen Grund, sich zu überheben. Es hat keine Ausflüchte, ja, wir wussten ja nicht. Ihr Wandel, ihre Taten werden genauso beobachtet und nicht besser behandelt bei Gott. Vers 2, da lesen wir, dass Gott mit den Bewohnern des Landes einen Rechtsstreit führt, mit allen Bewohnern. Also nicht nur mit der Priesterschaft. Es sind keine speziellen kultischen Sünden, die Gott anprangert. Denn Fluchen und Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen wird in keiner Gesellschaft gerne gesehen, auch wenn es nicht bestraft wird. Vers 10 verdeutlicht eigentlich den Lohn der Sünde. Woran wir unser Herz hängen und was wir uns ohne Gott oder gar sogar gegen ihn verschaffen, bringt uns keinen Nutzen. Siehe Sündenfall. Sie wollten von der Frucht essen. Welchen Erfolg hatten sie? Sie mussten das Paradies verlassen. So auch hier. Sie essen, Vers 8, unrechtmäßig Erworbenes und werden nicht satt. Gottes Strafe vollzieht sich oft so, dass sie unserem Willen, unserer Gier überlassen werden. Dass wir keine Befriedigung in der Sünde finden. Die Unersättlichkeit der Sünde ist zugleich ihre härteste Strafe, sagt Weiser. Huren. Offen bleibt, ob hier Hurerei im Wortsinn gemeint ist oder diese religiös verbrämte Prostitution. Aber beides ist in Gottes Augen Sünde. Sie huren und sie mehren sich nicht, obwohl Gott Abraham die grundlegende Verheißung gegeben hat, dass seine Nachkommenschaft unermesslich sein wird, sollten sie sich nicht mehr mehren. Man wusste auch in Israel schon von Abrahams Versuch, nicht mit Sarah die Erfüllung von Gottes Gebot zu erleben, sondern mit Hagar. Und es scheiterte. Im Gegenteil, man hatte sich sogar einen Feind geschaffen auf auf Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Den Versuch, die Erfüllung der Verheißung zu verschaffen, auch in der Gemeinde Gottes, auf eigene, auf selbstgewählte Weise, wird scheitern. Wir haben Gottes Anweisung, was wir zu tun haben. Und danach sollen wir uns richten. Und wenn wir das nicht in dem Sinne tun, dann wird unser Handeln nicht gelingen. Wie im Geistlichen wirkt sich das Böse auch im Weltlichen aus. Die Sünde zerstört uns nicht nur geistig, sondern auch seelisch, körperlich. Die Sünde hält nicht, was sie verspricht. Im Gegenteil, sie steigert sich im Endeffekt in die Sinnlosigkeit des Lebens. Es ist wie, als wenn wir in einem Boot sitzen, auf dem Ozean, rund um uns ist Wasser und wir wissen, wir dürfen das Wasser nicht trinken und wir haben hier einen Krug und wir denken, nee, den sparen wir uns für später auf und wir trinken das Wasser des Meeres, das so salzig ist, dass wir immer mehr und mehr von trinken müssen und nie den Durst gestillt bekommen. Gott schenkt uns das Wasser des Lebens. Wir dürfen es annehmen und wir schlagen es aus. Hosea verdeutlicht, dass die Ursache von all diesen Gerichten ist, Gott nicht zu beachten. Sein Wort nicht beachten, seine Gebote nicht halten, mit anderen Göttern huren. Aber Hurerei in Verbindung mit übermäßigem Alkoholkonsum, dafür steht Wein und Most, die bringen einen um den Verstand. Die Gier nach Wohlstandsgütern bringt den Menschen letztendlich um sein Leben. Denn was sind wir, wenn wir keinen Verstand mehr haben? Tiere. Deswegen auch die Warnung oder der Aufruf in Epheser 5,18. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes, voll Erkenntnis. Das Volk kann sich nicht auf Unwissenheit berufen. Die Israeliten und des Nordreichs hatten die von ihnen gesandten Propheten in ihrer Umgebung. Und ebenso können wir uns auch nicht herausreden, dass wir das geschriebene Wort nicht hätten oder dass wir keine Lehrer hätten. Was wir tun müssen, ist, Gottes Lehre zu beachten, es zu studieren und zu tun. Wir haben in diesem Abschnitt nur von Anklage, Gericht und Strafe gelesen. Es ist aber nicht unbedingt eine Gerichtsbotschaft für uns, sondern eine Warnung, eine Aufforderung, Gott besser kennenzulernen. Israel hat dies aus den Augen verloren. Sie haben an der Sünde Gefallen gefunden, anstatt sie auszumerzen. Wie kann man Sünde ausmerzen? Indem es Wahrheit und Liebe im Land gibt, die der Gotteserkenntnis entspringt. Gotteserkenntnis bedeutet, Gott zu erfahren im alltäglichen Leben und diese Erfahrungen, seine Liebe und seine Wahrheit entdecken und diese wiederum im Land mehren, damit so die Gotteserkenntnis immer weiter zunimmt, indem wir anderen Menschen davon mitteilen. Es verkündigen, dass Gott Liebe ist. Wollen wir daran denken, dass wir aufgerufen sind, die Menschen das Evangelium zu erzählen, die frohe Botschaft. Und der Grund der frohen Botschaft ist der Zorn Gottes. Denn die frohe Botschaft bedeutet, wir sind dem Zorn Gottes nicht ausgesetzt, wenn wir es im Glauben annehmen, in der Liebe Gottes, in seiner Erkenntnis. Amen. Wir sind zum Schluss des Gottesdienstes gekommen. Ich möchte noch beten mit uns. Großallmächtiger Gott, ja, wir sehen immer wieder, dass dein Wort damals wie heute gültig ist. Denn die Menschen haben sich eigentlich nicht sehr viel verändert, vielleicht die Umstände. Aber Gottes Erkenntnis fehlt immer noch. vielleicht jetzt mehr als denn je. Du siehst unsere Welt und du siehst, was wir aus ihr gemacht haben. Wir leiden unter den Folgen der Sünde und wir sehen es als deine Strafe an. Dabei hast du uns einen wundervollen Garten gegeben und wir haben ihn verschmäht, um unserer Gier willen. Hilf uns, die wir dir im Glauben nachfolgen, dass wir dein Wort verkünden, dass wir von deiner Liebe sprechen, aber den Zorn darüber nicht vergessen, den du über den Sünder hast, über die Sünde. Dass du die Sünde hast, aber den Sünder liebst, der sich zu dir bekennt, der die Erlösung, die du erreicht hast am Kreuz auf Golgatha, Herr Jesus, im Glauben annimmt. Wir danken dir für diese Gnade, für dieses außerordentliche Geschenk. Steh uns bei, dass wir es in rechter Weise den Menschen vermitteln, damit du verherrlicht wirst von immer mehr und mehr Menschen. Amen.